Es ist der 8. Februar 1587 in Northamptonshire, England. Im Schloss Fotheringay ist eine Menschenmenge versammelt, um einem historischen Ereignis beizuwohnen. Ein Ereignis, das einem Jahrzehnte währenden Konflikt ein Ende setzen soll. Und einem Leben. Hier und heute soll eine ehemalige Königin hingerichtet werden. Ihr wird Hochverrat vorgeworfen. Hochverrat gegenüber ihrer Tante Elisabeth I., Königin von England. Und so schwer sich Elisabeth auch damit tut, ihre Cousine dem Scharfrichter vorzuführen, sie schützt damit ihr eigenes Leben und ihre Herrschaft über England. Die Verurteilte erscheint ganz in Schwarz zu ihrer Hinrichtung. Doch als sie vor dem Schafott niederkniet und ihr Überkleid aus Satin und Samt ablegt, kommen darunter dunkelrote Kleider zum Vorschein. Das Rot ist ihre letzte Rebellion. Es symbolisiert Mut, Märtyrertum und ihr königliches Blut. Das ist die Geschichte von Maria Stuart. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich bin eure Host für diesen Podcast und begrüße euch zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dann kennt ihr den Ablauf. Wir erzählen euch erst ein bisschen was aus dem Leben eines Mathematikers oder einer Mathematikerin und im Anschluss geben wir euch einen Einblick in die Mathematik, für die er oder sie bekannt ist. Und so machen wir das auch heute, nur mit dem Unterschied, dass sich unsere Geschichte aus der Mathematik diesmal nicht um eine Mathematikerin dreht, sondern um die ehemalige Königin von Schottland, Maria Stuart. Sie ist eine von insgesamt gerade mal 4 weiblichen Herrschenden in der fast 900-jährigen Geschichte des schottischen Königreichs. Was Maria Stuart jetzt aber mit Mathematik zu tun hat, das erfahrt ihr nachher von Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Und warum Maria Stuart nach einer langjährigen Gefangenschaft auf dem Schafott gelandet ist und wie sie bis dahin ihr Leben gelebt hat, das bespreche ich jetzt mit Demian Nowell Goos, seines Zeichens Mathematiker und Liebhaber guter Mathe-Stories. Hallo Demian.
Hallo Caro.
Demian, unsere heutige Geschichte ist ja ein richtiges royales Historiendrama. Und wie es sich für ein königliches Historiendrama gehört, geht es um Intrigen rund um die Thronfolge, um Religionskonflikte, also Katholizismus versus Protestantismus, um Männer mit irgendwelchen Lord, Earl und Duke-Titeln, die ich gerne mal verwechsle, und um eine, also eigentlich um 2 Frauen, die natürlich in scharfer Konkurrenz zueinander stehen. Maria Stuart und Elisabeth die Erste. Was für eine Zeit ist das, in die wir heute eintauchen, Demian?
Also, wir befinden uns im 16. Jahrhundert und zwar auf dem Gebiet, wo die britischen Inseln liegen, heute Irland und Großbritannien. Das Vereinigte Königreich, so wie wir es heute kennen und zu dem eben England, Schottland, Wales und Nordirland gehören, das gibt es damals noch nicht. Auch Großbritannien als Zusammenschluss von England und Schottland gibt es noch nicht. Die beiden Königreiche vereinigen sich erst im Jahr 1707. Und bis es soweit ist, gibt es ganz schön viel Gerangel um die Krone, beziehungsweise um die Kronen im Plural. Schließlich sind wir heute in 3 Königreichen unterwegs, in England, Schottland und in Frankreich.
Aber Frankreich hätte ich auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm gehabt. Aber bevor wir zu Frankreich und Maria Stuarts Jahren dort kommen, wo beginnt denn ihr Leben?
Maria Stuart wird am 8. Dezember 1542 als Tochter des Königs der Schotten, Jakob V. und der französischen Adligen Marie de Guise geboren, im Linlithgow Palace in Schottland. Maria Stuarts Großmutter väterlicherseits ist die englische Prinzessin Margaret Tudor. Das ist die ältere Schwester von damaligen König von England, Heinrich dem 8. Und dadurch hat Stuart einen Anspruch auf den englischen Thron.
Ja, da geht's schon los mit den ganzen Namen. Aber wichtig für den Moment ist, Maria Stuart ist verwandt mit dem Haus Tudor, einem hohen walisischen Adelsgeschlecht. Und wo wir gerade bei Namen sind, Maria Stuart heißt natürlich eigentlich Mary Stuart. Sie ist ja schließlich Schottin. Geläufig als Maria Stuart ist sie uns, weil es in der deutschen Sprache bis ins 19. Jahrhundert hinein normal war, Namen einzudeutschen. Also Mary Stuart wird zu Maria Stuart, ihr Vater James V. wird zu Jakob V., Elizabeth I. wird zu Elisabeth I. und so weiter. Und naja, dann war da noch Friedrich Schiller, der im Jahr 1800 ein Drama über Mary Stuart geschrieben hat und das Maria Stuart nannte. Das musste ich übrigens in der Oberstufe lesen. Naja, und spätestens seitdem ist Mary Stuart bei uns als Maria Stuart bekannt. Und bevor wir uns jetzt laufend versprechen, bleiben wir jetzt einfach allgemein bei den eingedeutschten Namen. So, Transparency Behind the Scenes Block over, weiter in der Geschichte. Also, Maria Stuart ist nah genug mit den Tudors verwandt, dass sie irgendwann ihren Anspruch auf den englischen Thron geltend machen könnte. Aber die Tudor-Dynastie hat auch noch ein paar ThronfolgerInnen im engeren Familienkreis, also spielt das erstmal keine so große Rolle. Schließlich ist Stuart einem anderen Thron viel näher.
Ja, sehr viel näher. Denn nur 6 Tage nach der Geburt von Maria Stuart stirbt ihr Vater. Und sie ist die nächste Thronfolgerin, denn ihre beiden älteren Brüder, die Anrecht auf den schottischen Thron gehabt hätten, die sind beide bereits im Säuglingsalter gestorben. Also wird Maria Stuart, als sie gerade mal 6 Tage auf der Welt ist, Königin von Schottland. Das klingt total bizarr, aber so ist es halt damals. Am 9. September 1543, mit nur 9 Monaten, wird sie dann offiziell zur schottischen Königin gekrönt.
Ja, das ist wirklich ganz schön bizarr. Sie kann vielleicht gerade so alleine rumkrabbeln und brabbelt einfache Silben nach, aber sie ist bereits die Königin von so geschätzt 800.000 Schottinnen und Schotten.
Die Regierungsgeschäfte übernimmt stellvertretend natürlich ihre Mutter, solange Stuart noch nicht volljährig ist. Aber ja, das ist definitiv keine normale Kindheit, die so junge Königen und Könige haben.
Und wie ist Maria Stuarts Kindheit?
Naja, erstmal ziemlich aufwühlend. Nach ihrer Krönung will England mit Schottland einen Deal machen, damit Stuart den späteren König von England heiratet. Das würde Schottland an das mächtigere Königreich England binden. Schottland lehnt aber ab und zieht die Wut Englands auf sich. Um die kleine Maria Stuart vor einer Entführung zu schützen, wird sie mit 5 Jahren an den französischen Hof gebracht. Frankreich und Schottland hegen nämlich eine Allianz gegen England. Und um diese Allianz zu stärken, einigen sich die Königreiche. Wenn Maria Stuart alt genug ist, wird sie mit dem französischen Thronfolger Franz vermählt.
Ja, so sichern sich die Königreiche damals ihre Macht.
Genau, Maria Stuart wächst also im französischen Hof auf, freundet sich mit Franz und dessen Schwester an und genießt eine ausgezeichnete Ausbildung. Sie lernt zum Beispiel 4 bis 6 Sprachen und wird in typisch royalen Aktivitäten trainiert, also Reiten, Nähen, Sticken und so weiter. Sie scheint aber auch ein ganz normales junges Mädchen zu sein, das gerne tanzt und Tiere liebt, also ganz besonders mag sie Hunde und Pferde.
Ja, ich höre daraus, dass sie sich sehr gut am Hof integriert und offenbar auch eine gute Figur macht als künftige Königsgemahlin in Frankreich.
Ja, total. Ihre Lehrer sind immer begeistert von ihrem Wissensdrang und von ihrer Klugheit. Sie ist fleißig und motiviert und soll sehr schön gewesen sein. Heinrich II., König von Frankreich und Schwiegervater in spe von Maria Stuart, soll über sie gesagt haben, dass sie sowohl makellose Manieren hat, als auch eine makellose Schönheit besitze.
Okay, also mal wieder ein typisches Narrativ. Mädchen werden vor allem für ihre Schönheit und ihr tadelloses Benehmen gelobt, denn so hat man sie gern. Bloß nicht zu aufmüpfig, bloß nicht zu auffällig.
Und bloß nicht zu auffällig ist gar nicht so einfach, wenn man 1,80 Meter groß ist, also als Frau. Das ist nämlich auch über Maria Stuart überliefert. Mit 14 Jahren sticht sie schon allein deshalb aus der Masse hervor. Und ich finde, das sieht man auch ein bisschen gerade im Vergleich zum Königssohn Franz, dem sie versprochen ist. Es gibt eine Miniaturmalerei von Maria Stuart und Franz II. Von etwa 1558. Das Bild zeigt die beiden vermutlich kurz nach ihrer Hochzeit. Da ist Stuart 15 Jahre alt und Franz erst 14. Und Franz sieht im Vergleich zu ihr noch richtig kindlich aus.
Ja gut, die beiden sind ja auch quasi noch Kinder. Also Teenager, aber trotzdem.
Ja, Teenager mit Regierungsverantwortung ab 1559. Denn als Franz' Vater Heinrich II. 1559 durch einen Unfall ums Leben kommt, werden die beiden König und Königin von Frankreich.
Okay, das ist heftig. Wissen wir, wie es den beiden damit geht? Das ist ja schon ein ziemlicher Druck und dann noch in so jungen Jahren.
Also es ist bekannt, dass Franz eher schwach und in Regierungsgeschäften nicht gewachsen ist. Das übernimmt daher eher Maria Stuarts Familie mütterlicherseits, Familie de Guise. Aber Maria Stuart selbst geht es gut in Frankreich. Sie fühlt sich sehr wohl am französischen Hofe. Das geht auch aus einem Brief an ihre Mutter hervor.
Ich kann dir nur sagen, dass ich mich für eine der glücklichsten Frauen der Welt halte.
Aber schon bald trübt ein Schicksalsschlag ihr Glück. Anfang Dezember 1560 stirbt Franz. Und da Maria nur die angeheiratete Königin war, verliert sie ihren Titel als Königin von Frankreich. Sie bekommt von Franz' Mutter zu spüren, dass sie nun nicht mehr erwünscht in Frankreich ist. Ihr bleibt also nichts anderes übrig, als ein Schiff zu nehmen, und zwar Richtung Schottland, und sich von Frankreich zu verabschieden. Für Maria Stuart geht eine Welt unter.
Adieu Frankreich, alles ist vorbei. Adieu Frankreich, wahrscheinlich werde ich deine Küsten nie wiedersehen.
Oh Mann, die Arme. Eh schon ziemlich fremdbestimmt als Königin, zum Beispiel was die Wahl ihres Ehemanns angeht. Dann wird 13 Jahre lang Frankreich ihre neue Heimat und aus politischen Gründen geht's dann doch zurück nach Schottland, wo sie sich wahrscheinlich komplett neu einleben muss.
Ja, das kann man so sagen. Und vor allem ist da eine Sache, die du schon am Anfang kurz angesprochen hast, der Konflikt zwischen den Katholiken und den Protestanten. In Schottland war lange der Katholizismus die dominierende Glaubensrichtung. Auch Maria Stuart ist bekennende Katholikin. Aber es breitet sich nun die Reformation in Schottland aus. Also die kirchliche Bewegung, die den Protestantismus verbreitet und damit das Christentum spaltet. In Protestanten und Katholiken.
Okay, also ich persönlich habe zwar mit Kirche nichts am Hut, aber ich weiß natürlich, dass Religion für viele Menschen ein super wichtiger Lebensinhalt ist. Früher genauso wie heute. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Konflikt zwischen den Katholiken und den Protestanten?
Also die Protestanten stellen die gewohnten Hierarchien in Frage. Sie erkennen zum Beispiel den Papst in Rom nicht mehr als Autorität an, sondern interpretieren die Bibel auf ihre eigene Art. Aus Sicht der papsttreuen Katholiken gerät damit die gesamte Weltordnung aus den Fugen.
Okay, verstehe. Das heißt, wo der Katholizismus vorherrschend ist, also in England, will man wahrscheinlich keine Protestantin auf dem Thron sehen. Und andersrum, im nun mehr und mehr protestantischen Schottland wollen die BürgerInnen wohl keine Katholikin auf dem Thron.
Genau. Die Erwartung ist, das reformierte Schottland soll sich nicht mehr nach dem mehrheitlich katholischen Frankreich ausrichten, sondern nach dem protestantischen England.
Und nun kehrt die Katholikin Maria Stuart im August 1561 ins reformierte Schottland zurück. Das klingt nach Ärger.
Ja, denn Maria Stuart weigert sich natürlich, ihren Glauben aufzugeben. Sie toleriert ihrerseits zwar die Protestanten, aber viele Untertanen sind halt nicht so happy mit einer katholischen schottischen Königin und blicken deshalb vielleicht etwas neidisch nach England. Da herrscht nämlich seit November 1558 die protestantische Elisabeth I. als Königin.
Die kennen wir ja auch schon aus der Einstiegsszene. Das ist die Tante zweiten Grades von Maria Stuart. Und wir wissen schon, sie wird später einmal den Tod ihrer Cousine besiegeln, also den Tod von Maria Stuart. Aber wie werden Maria Stuart und Elisabeth denn zu diesen beiden historischen Gegenspielerinnen? Hängt das nur mit dem Glauben zusammen?
Naja, indirekt auf jeden Fall. Um das zu verstehen, müssen wir aber mal genauer auf Elisabeth schauen. Also, Elisabeth I. ist das drittgeborene Kind von Heinrich dem 8., König von England. Heinrich der 8. hat noch zwei weitere Kinder mit seiner ersten Frau. Von dieser ersten Frau lässt er sich aber scheiden, um Elisabeths Mutter zu heiraten.
Okay, so weit, so gut. Und wo ist das Problem?
Naja, das Problem ist, die katholische Kirche erkennt die Scheidung nicht an. Neu heiraten kannst du halt nur, wenn dein erster Ehepartner stirbt. Schließlich heißt es, bis dass der Tod euch scheidet. Also nur der Tod kann ein Ehepaar scheiden. Das heißt, die katholische Kirche erkennt auch die zweite Ehe von Heinrich dem 8. nicht an. Und das macht Elisabeth die Erste
zu einem unehelichen Kind. Ich verstehe.
Genau. Und als uneheliches Kind vor der Kirche hat Elisabeth kein Erbrecht und somit auch kein Anrecht auf den englischen Thron. Und wer ist wohl nach der Logik der katholischen Kirche die legitime Erbin der englischen Krone?
Oh, ich vermute mal Maria Stuart.
Ja, genau.
Das ist natürlich höchst brisant. Wir haben eine neue Königin in England, die aber von den Katholiken nicht anerkannt wird. Und wir haben mit Maria Stuart eine weitere potenzielle Königin von England, zumindest aus Sicht der katholischen Kirche.
Und auch aus ihrem eigenen Verständnis heraus. Maria Stuart sieht sich nämlich selbst als rechtmäßige Thronfolgerin. Und damit ist sie natürlich eine Gefahr für Elisabeth I.
Ja, na klar, das kann ich mir vorstellen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Attentat auf eine Herrscherin oder einen Herrscher verübt wird, um den Thron frei zu machen. Aber vernünftiger wäre es natürlich, wenn Maria und Elisabeth sich einfach mal aussprechen würden.
Es scheint auch so, als wäre Maria Stuart da anfänglich auf einem guten, vernünftigen Weg. Per Brief sucht sie die Nähe zu Elisabeth. Sie schickt Elisabeth aus Frankreich ein Bild als Geschenk. Sie schickt ihr Genesungswünsche, als sie an Pocken erkrankt. Und sie nennt ihre Tante in ihren Briefen oft meine Schwester. Aber Elisabeth geht nicht darauf ein. Sie will keinen Kontakt und sie will Maria Stuart auch nicht persönlich kennenlernen. Eine Einladung aus Schottland lehnt sie nämlich auch ab.
Das wirkt ein bisschen kaltherzig, dass sie ja so gar nicht auf ihre Cousine eingeht.
Also, das hat schon einen guten Grund, denn Maria Stuart weigert sich kategorisch, auf ihren Anspruch auf den englischen Thron zu verzichten.
Ja, na gut, dann natürlich auch wieder verständlich, dass Elisabeth Maria gegenüber misstrauisch ist. Schließlich muss Elisabeth ja jederzeit damit rechnen, dass ihre Cousine Maria Stuart ihr doch noch in den Rücken fällt, um sie vom Thron zu stoßen.
Eben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Katholiken in England erkennen Elisabeth nicht als ihre Königin an. Nicht nur, weil sie protestantisch ist, sondern weil die Katholiken in ihr eine Ketzerin sehen, die unrechtmäßig auf dem Thron sitzt. Sie wollen Maria Stuart als Königin von England. Das erhöht den Druck auf Elisabeth natürlich enorm.
Und was macht Elisabeth nun?
1563 versucht sie, Maria Stuart zu beeinflussen, indem sie ihr empfiehlt, einen protestantischen Vertrauten von sich zu heiraten. Im Gegenzug bietet Elisabeth Folgendes an. Sie würde Maria Stuart offiziell bestätigen, dass sie die nächste Thronfolgerin ist, wenn sie selbst, also Elisabeth, stirbt.
Okay, ja, ich verstehe den Move von Elisabeth. Aber für Maria Stuart ist das ja eher ein schlechter Deal. Sie ist ja aus Sicht der Katholiken schon die rechtmäßige Thronfolgerin.
Genau, deshalb lässt sich Maria Stuart auch nicht darauf ein. Stattdessen sucht sie sich selbst ihren zweiten Ehemann aus. Und ihre Wahl fällt auf ihren Cousin, Lord Darnley. Sie heiratet ihn 1565. Da ist sie 22 und er 19 Jahre alt. Und auch diese Ehe stellt für Elisabeth eine Gefahr dar. Denn Lord Darnley und Maria Stuart haben dieselbe Großmutter aus dem Hause Tudor. Somit hätte ein Kind aus dieser Ehe einen Anspruch sowohl auf den schottischen als auch auf den englischen Thron. Und tatsächlich bringt Maria Stuart am 19. Juni 1566 einen Sohn zur Welt, unter denkbar chaotischen Umständen.
Okay, was heißt das?
Naja, das Eheglück bröckelt schon nach wenigen Monaten. Es herrschen Spannungen und Eifersucht. Lord Darnley vermutet, dass Maria Stuart ihn betrügt und lässt ihren vermeintlichen Liebhaber umbringen. Über den Verlust ist Maria Stuart natürlich nicht besonders glücklich, sagen wir es mal so. Dann kommt gut 3 Monate später ihr Sohn Jakob VI. Zur Welt und nochmal knapp 8 Monate später, am 10. Februar 1567, stirbt ihr Ehemann Lord Darnley.
Ja, okay, das sind wirklich sehr turbulente Zeiten im Hause Stuart. Stirbt der denn eines natürlichen Todes?
Nee, das ist es ja. Er stirbt, als es bei sich zu Hause zu einer Explosion kommt. Und als er tot aufgefunden wird, hat er allerdings keine Verletzungen und er ist nackt. Es wird also angenommen, dass er auf der Flucht vor der Explosion erdrosselt wurde.
Okay, das ist ganz schön dark. Da stellt sich mir als gelegentliche True-Crime-Podcast-Hörerin natürlich sofort die Frage, steckt Maria Stuart da irgendwie mit drin in diesem Komplott?
Ja, tatsächlich wird heute stark davon ausgegangen, dass sie mitverantwortlich für diesen Tod ist. Lord Darnley hatte als angeheirateter König von Schottland wohl Machtansprüche gestellt, aber Maria wollte ihm keine Befugnisse erteilen. Und sehr wahrscheinlich hat sie dann jemanden engagiert, um ihren Mann aus dem Weg zu räumen. Und das ist nicht einmal der einzige, ich sag mal, Fehltritt, den Maria Stuart sich erlaubt.
Okay, was ist da noch?
Naja, 3 Monate nach dem Mord an Lord Darnley heiratet sie ein drittes Mal. Und zwar den Mann, dem vorgeworfen wird, den Mord begangen zu haben.
Oh wow, das ist ja krasser als jeder Plot in Game of Thrones. Damit macht Maria Stuart sich ja auch total unglaubwürdig, was ihre Mitwisserschaft am Mord angeht. Und selbst wenn ihr dritter Mann nichts mit dem Mord zu tun hätte, das ist ja nun wirklich kein besonders kluger Schachzug, so kurz nach der Ermordung ihres Mannes schon wieder zu heiraten. So als Königin, die auch auf den Zuspruch aus der Bevölkerung angewiesen ist.
Ganz recht, die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Die Schotten wollen Maria Stuart nicht mehr als ihre Königin. Und am 24. Juli 1567 wird sie letzten Endes zur Abdankung gezwungen. Sie verzichtet zugunsten ihres Sohnes auf den Thron. Maria Stuart wird gefangen genommen, flieht aber im Mai 1568 und zwar nach England.
Nach England? Wo Elisabeth herrscht, die nicht gut auf sie zu sprechen ist?
Ja, tatsächlich erhofft sich Maria Stuart Hilfe von Elisabeth. Mit ihrer Unterstützung könnte Marias die schottische Krone zurückgewinnen. Und es scheint sogar so, als würde Elisabeth das ernsthaft in Erwägung ziehen. Aber eben unter einer Bedingung. Maria Stuart soll endlich formell auf den englischen Thron verzichten.
Also an dieser Stelle würde ich sagen, komm, mach Maria. Du hast doch echt nichts mehr zu verlieren. Es ist super unwahrscheinlich, dass du noch Königin von England wirst. Wem willst du da eigentlich noch was beweisen? Aber bisher haben wir Maria Stuart doch eher als stur kennengelernt. Und dass es kein Happy End geben wird, wissen wir auch schon. Also wird sie Elisabeth wahrscheinlich wieder vor den Kopf stoßen, oder?
Genau so spielt es sich ab.
Ja, und was unternimmt Elisabeth dann?
Ja, sie macht etwas, was zumindest heutzutage recht vernünftig erscheint. Sie leitet eine Untersuchung ein, die Auskunft darüber geben soll, ob Maria Stuart denn wirklich mitverantwortlich für den Tod ihres Ehemannes ist. Denn es wurden einschlägige Briefe gefunden, die Maria Stuart belasten.
Und was ist das Ergebnis der Untersuchung?
Tja, es kann nicht abschließend geklärt werden, ob Maria Stuart für den Mord ihres Mannes verantwortlich gemacht werden kann. Man kann es ihr nicht eindeutig nachweisen. Aber freigesprochen wird sie auch nicht. Also bleibt sie in englischer Gefangenschaft, insgesamt 18 Jahre lang. Zwar lebt sie in Burgen und Schlössern, das gewährt Elisabeth ihr, aber es ist ein einsames Leben im Luxus.
Da würde ich mich ehrlicherweise irgendwann fragen, ob ein früherer Tod nicht vielleicht doch angenehmer gewesen wäre als 18 Jahre Einsamkeit und Langeweile.
Maria Stuart sieht das wahrscheinlich anders. Sie schreibt viele Briefe, hat sogar nochmal eine Chance auf den schottischen Thron, wenn sie auf den englischen Thron verzichtet. Aber sie weigert sich weiterhin. Stattdessen beteiligt sich Maria Stuart an mehreren Verschwörungen. Es gibt nämlich einige katholische Adlige, die die protestantische Elisabeth ermorden wollen und an ihrer Stelle die katholische Maria Stuart auf dem Thron sehen wollen. Stuart selbst schreibt aus ihrer Haft verschlüsselte Briefe an die Verschwörungsbeteiligten. Doch eines Tages kommen die Verschwörungen ans Licht. Elisabeth erfährt von dem Geheimdienst, den sie eingerichtet hat, dass Maria Stuart vorhat, sie ermorden zu lassen, um selbst Königin von England zu werden.
Den Tod einer Monarchin oder eines Monarchen zu planen, das ist Hochverrat.
Deshalb bleibt Elisabeth nun keine andere Wahl mehr. Sie muss Maria Stuart wegen Hochverrats zum Tode verurteilen. Monatelang ringt sie mit sich, den Hinrichtungsbeschluss zu unterzeichnen. Eine Königin hinzurichten, das geht gegen die Überzeugungen des Adels. Doch am 1. Februar 1587 setzt Elisabeth die Erste ihre Unterschrift unter den Beschluss. Und 7 Tage später, am 8. Februar 1587, landet Maria Stuart auf dem Schafott.
Lasst mich fortgehen in Frieden, es ist genug.
Und stirbt im Alter von 44 Jahren.
Um sicher mit der Außenwelt zu kommunizieren, verschlüsselt Maria Stuart ihre Briefe. Darin ist sie eigentlich sehr gut, doch irgendwann wird sie unvorsichtig. Und das kostet sie das Leben.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft ist natürlich auch wieder mit dabei, um die Mathematik zu erklären. Hallo Manon.
Hallo Caro.
Wir haben ja in diesem Podcast schon mal über Verschlüsselungen gesprochen, beziehungsweise nicht wir beide, sondern du und Charlotte. In der Folge über Martin Hellman, da habt ihr geheime Nachrichten im Studio ausgetauscht und ich glaube Primzahlen waren ein Thema.
Ja genau, aber als wir über Hellman und Diffie gesprochen haben, ging es um die moderne Kryptographie, also um Verschlüsselungsverfahren, die heute im Internet genutzt werden und die erst in den 1970er Jahren überhaupt entstanden sind.
Okay, Maria Stuart hat aber ja 400 Jahre früher ihre Briefe verschlüsselt, wie wir gerade gehört haben.
Ja, und tatsächlich reicht die Geschichte der Verschlüsselung sehr, sehr weit zurück. Also schon Julius Caesar nutzte als Feldherr bestimmte Verfahren, um seine Nachrichten zu schützen.
Also schon rund 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung ging das los. Das ist ja krass. Wie hat Caesar denn seine Nachrichten verschlüsselt?
Auf eine Art, die du vielleicht auch schon in der Schule probiert hast. Also man verschiebt einfach jeden Buchstaben im Alphabet um einen festen Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Caro mit der Caesar-Chiffre verschlüsseln will, könnte ich jeden Buchstaben um 2 Stellen verschieben. Aus K wird dann M, aus A wird dann C, aus R wird T und aus O wird Q. Das heißt, dein Name Caro wird zu MCTQ. Das kann ich jetzt auf einen Zettel notieren und dir schicken. Und wenn Demian den jetzt abfängt, dann kann er hoffentlich wenig damit anfangen.
Okay, das stimmt. Auf den ersten Blick wird er wahrscheinlich nicht direkt verstehen, was ihm die Nachricht sagen soll.
Aber wenn jetzt Demian wirklich unbedingt rausfinden will, was da draufsteht, kann er den Code auf jeden Fall knacken. Und das ist gar nicht mal so schwer. Also dafür muss Demian nur systematisch alle Verschiebungen des Alphabets durchgehen, bis ein sinnvolles Wort erscheint. Das heißt, er verschiebt zuerst jeden der vier Buchstaben M, C, T, Q um eine Stelle, dann um zwei, dann um drei und so weiter. Damit macht er so lange weiter, bis irgendwann ein Wort wie Caro da steht. Und gerade bei längeren Nachrichten, die aus mehr als einem kurzen Namen bestehen, erweist sich die Methode als super erfolgreich.
Ja, gut, klar. Also wenn ich meine Nachrichten vor cleveren Angreifern schützen will, wie Demian als Mathematiker einer wäre, dann benutze ich besser nicht die Cäsar-Chiffre, sondern da muss ich mir schon was Ausgefeilteres ausdenken. Verstehe ich das richtig?
Genau. Dass diese Art der Chiffrierung nicht besonders sicher ist, das wusste Maria Stuart auch. Es gibt aber Möglichkeiten, um die Entzifferung schwerer zu machen. Zum Beispiel könnte ich die Buchstaben nicht alle um denselben Wert verschieben, sondern um unterschiedliche. Also das K in Caro könnte ich zum Beispiel um 5 Buchstaben verschieben, dann wird daraus ein P, das A dann um 12 Buchstaben, dann wird daraus ein M und so weiter.
Das klingt schon deutlich sicherer.
Aber Demian ist schlau und er findet deshalb wahrscheinlich auch einen Weg, um diese Chiffrierung zu knacken.
Wie macht er das?
Mit der sogenannten Häufigkeitsanalyse. Das ist übrigens auch die Methode, die die Geheimdienstmitarbeiter von Königin Elisabeth super gut beherrschen und Briefe von Maria Stuart damit abfangen. Die Häufigkeitsanalyse funktioniert aber nur für längere Texte. Also wenn du mir jetzt eine lange verschlüsselte Nachricht schickst, dann kann Demian abschätzen, wie viele Buchstaben wie E, S, N und so weiter der Text durchschnittlich enthalten sollte. Und jetzt kann Demian einfach nachzählen, welche Buchstaben im verschlüsselten Text wie oft auftauchen und dadurch folgern, welcher Buchstabe wohl einem E entspricht und welcher wohl einem S.
Das klingt sehr logisch. Da wäre ich als potenzielle Spionin vielleicht auch noch drauf gekommen. Aber ich merke schon, auch auf die Art verschlüsselte Nachrichten sind ziemlich schnell zu knacken.
Ja, auf jeden Fall. Und auch das weiß Maria Stuart wieder im Gefängnis. Deswegen nutzt sie meist eine etwas raffiniertere Verschlüsselung, die homophone Verschlüsselung. Dafür lohnt es sich, die Buchstaben nicht durch andere Buchstaben, sondern durch Symbole zu ersetzen. Und dann ersetze ich einen Buchstaben nicht nur durch einen, sondern gleich durch mehrere Symbole.
Das heißt, ich kann Angreiferinnen, Spione damit auf eine falsche Fährte locken, weil ich an der Häufigkeit, mit der die Symbole auftauchen, gar nichts mehr ablesen kann. Aber wie genau geht man dabei vor?
Also zum Beispiel könnte ich alle Buchstaben des Alphabets durch Zahlen ersetzen. Und zwar durch die Zahlen von 0 bis 99. Mhm. Der Buchstabe E entspricht dann in diesem Fall nicht mehr einfach nur einer einzigen Zahl, sondern gleich mehreren. Zum Beispiel der 12, der 24 und der 65. Also kann ich ein E in meinem Text mal durch eine 12 darstellen, mal durch eine 24 und in einem anderen Fall durch eine 65.
Und wie kann ich dann den Zahlenhaufen entschlüsseln, den du mir da schickst?
Ich schicke dir vorab natürlich einen Schlüssel, also einen Zettel, auf dem steht, welche Zahlen zu welchen Buchstaben gehören.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Und wenn Demian diesen Schlüssel nicht hat, dann kann er mit den Zahlen, die du mir schickst, auch nichts anfangen.
Tatsächlich ist das Entschlüsseln für Demian erstmal schwierig, weil gleiche Buchstaben im Text nicht unbedingt durch die gleiche Zahl dargestellt werden. Deswegen wird die Häufigkeitsanalyse super schwer, wie du schon gesagt hast. Aber Demian lässt sich davon natürlich nicht entmutigen.
Natürlich nicht. Demian ist ein harter Hund.
Ja, gerade bei langen Texten kann er nach Zahlenfolgen Ausschau halten, die sich ähneln und oft auftauchen. Zum Beispiel 12, 56, 46 auf der einen Seite und 12, 56, 73 auf der anderen. In diesem Fall könnte es halt sein, dass 46 und 73 eigentlich demselben Buchstaben entsprechen. Mhm. Und Demian kann gezielt nach häufigen Buchstabenkombinationen wie EN suchen und nach häufigen Wörtern wie der, die oder das oder halt auch und. So kann er nach und nach auch eine homophone Verschlüsselung knacken.
Okay, ich merke schon, es ist ganz schön schwer, sich geheime Nachrichten zu schicken.
Ja, total. Aber auch ich gebe nicht gerne auf. Deshalb kann ich noch weitergehen. Eine Möglichkeit besteht darin, ganze Silben oder Wörter durch ein Symbol zu kodieren. Und dann kann ich auch noch Nullzeichen in den chiffrierten Text einfügen. Das sind Symbole, die keine Bedeutung haben und du einfach ignorieren musst.
Klar, Dadurch variiert auch die Länge der verschlüsselten Wörter und Demian kommt mit seinen altbekannten Tricks dann nicht mehr so weit.
Genau. Wenn ich mich dabei gut genug anstelle, wird Demian wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage sein, meinen verschlüsselten Brief an dich zu entschlüsseln.
Und das weiß Maria Stuart auch?
Offenbar schon. Sie nutzt während ihrer langen Gefangenschaft mehr als 100 verschiedene Verschlüsselungen. Und manche sind so ausgeklügelt, dass einige ihrer Briefe erst im Jahr 2023 entziffert wurden. Mithilfe von aufwendigen Computerprogrammen. Und das ist kein Wunder. Sie hat bei einem der Briefe 219 verschiedene Symbole genutzt, um die Buchstaben und Silben ihres Textes zu ersetzen.
Boah, ja, das ist natürlich ganz schön aufwendig. Aber in Gefangenschaft hat sie ja auch ein bisschen Zeit. Das heißt aber, an sich weiß sie, wie man einen Brief sicher verschlüsselt.
Es scheint so, aber irgendwie wird sie wohl nachlässig. Denn ausgerechnet die Briefe, in denen sie eine Verschwörung gegen Elisabeth plant, sind nur schlecht verschlüsselt.
Inwiefern das?
Sie ersetzt jeden Buchstaben nur durch genau ein Symbol und nicht durch mehrere. Sie hat zwar auch ein paar Nullzeichen eingefügt, aber trotzdem kann der Geheimdienstchef von Elisabeth die Briefe schnell durch eine Häufigkeitsanalyse knacken. Und so erfährt er, dass der englische Adlige Anthony Babington Maria Stuart in seinem Brief um Erlaubnis bittet, die Königin Elisabeth zu ermorden. Und Maria Stuart gibt ihr Einverständnis.
Damit ist Maria Stuarts Schicksal wohl besiegelt.
Ja, aber der Geheimdienstchef ist super clever. Er will wissen, wer alles an der Verschwörung beteiligt ist. Und deshalb fügt er unter Maria Stuarts Antwort einen Absatz ein und fragt, wer sie alles unterstützte. Dafür nutzt er natürlich dieselben Verschlüsselungssymbole wie Maria Stuart. Und als Anthony Babington den Brief erhält, fällt er auf die Finte rein und nennt in einem weiteren Brief die Namen aller Beteiligten.
Oh Mann, wegen so einer unnötigen Ungenauigkeit. Aber ja, dem Geheimdienstchef muss man trotzdem lassen, das hat er schlau gemacht.
Auf jeden Fall. Aber es gibt noch eine andere tragische Wendung. 2 Jahre bevor Maria Stuart enthauptet wird, veröffentlicht der französische Kryptograph Blaise de Vigenère eine Verschlüsselung, die 300 Jahre lang als unknackbar gilt.
Das heißt, hätte Maria Stuart die genutzt, dann wäre der Geheimdienst von Elisabeth wohl einfach aufgeschmissen gewesen.
Genau.
Harter Tobak, diese Geschichte. Und ich weiß nicht mal, auf wessen Seite ich überhaupt stehe. Einmal ist damit Maria Stuart so eine starke, kluge und kämpferische Frau, die auf ihr Recht beharrt, die aber zum Opfer ihrer eigenen Fehlentscheidungen und politischen Intrigen wird und die damit als tragische Heldin in die Geschichte eingeht. Und dann haben wir noch Elisabeth I., die als Königin von England 44 Jahre regiert, die mit diplomatischem Geschick England im 16. Jahrhundert zu einer Großmacht in Europa heranzieht und die als Königin ohne Ehemann an ihrer Seite ein Vorbild für spätere Herrscherinnen ist, trotz ihrer Wankelmütigkeit. Unterm Strich also 2 mächtige Frauen, die als Vertreterinnen des Katholizismus und des Protestantismus auch immer wieder als historische Gegenspielerinnen inszeniert wurden und von denen wir lernen können: Wer in der Politik Erfolg haben will, braucht doch mehr als einen legitimen Anspruch oder Charisma. Königin, Kaiser, Präsidentin und Kanzler müssen darüber hinaus strategisch klug handeln, dürfen sich nicht zu sehr von ihren Emotionen leiten lassen und sollten bitte die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit für die Zukunft ziehen. Und zwar, indem sie das Wohl aller im Blick behalten und nicht nur das Wohl einiger weniger, die zufällig genauso glauben, aussehen, lieben oder genauso viel verdienen wie sie selbst. Das war schon unsere 20. Geschichte aus der Mathematik über die Königin von Schottland, Maria Stuart, über die wir die Grundlagen der Kryptographie kennengelernt haben. In der nächsten Folge geht es wieder um einen richtigen Mathematiker, der sich ebenfalls mit Kryptographie beschäftigt hat und der mit seiner Mathematik dazu beigetragen hat, einen großen Konflikt zu beenden. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder zuhört. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demia Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Imke Zimmermann. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat ebenfalls Tim Schmutzler. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.